Wir hören erstmal zum Einstieg einen Titel, der jetzt nicht unbedingt selber aus der DDR kommt, der aber auch was mit der Veranstaltung zu tun hat, und zwar von einem Thüringer Klangkünstler namens Arpen. Vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen?
Ja, Arpen kommt ursprünglich aus Gera, lebt in Leipzig und macht Musik so an der Schnittstelle zwischen Popmusik und zeitgenössischer Musik. Und ja, ist eine ganz, ganz besondere Art, finde ich, wie er rangeht an die Dinge. Und was am Freitag das Spezielle ist, das ist eine Welturaufführung, hat es extra für den Abend, die Gedanken sind frei komponiert, geht 10 Minuten und ist so das Herzstück des Abends. Wie hätte die DDR geklungen, wenn sie vielleicht nicht repressiv und piefig gewesen wäre? Er hat sich da verschiedene Fragen gestellt und hat sogar was eingebaut, was eigentlich juristisch bedenklich ist. Wir haben aber die Genehmigung für diesen Abend bekommen, Original-Verhörmitschnitte aus Stasi-Vernehmungen. Das wird es jetzt aber nicht geben. Er hat einen kleinen Ausschnitt geschickt, eine gute Minute lang, zum Reinhören.
Radio frei.
Soweit ein kurzer Einblick in ein Werk von Arpen, aber das wird auf jeden Fall nicht das sein, was dann am 9. November zu hören sein wird, sondern da geht es dann nochmal etwas anders lang und wird vielleicht auch etwas schwungvoller. Hast du schon mal reinhören können?
Ja, auf jeden Fall. Also er weiß auch, dass der Abend eine Achterbahnfahrt wird und hat sich da entsprechend vorbereitet. Wir wollen ja wirklich durch 40 Jahre DDR-Zeit durchgehen. Das heißt, wir beginnen 49 bei der Staatsgründung und enden eigentlich 89 mit der Friedlichen Revolution und versuchen so ein bisschen eine akustische Geschichte der DDR an dem Abend vorzustellen. Aber eine, die so noch nie gehört wurde.
Wie ist das überhaupt zustande gekommen, dieses Konzept? Also wer hat sich das ausgedacht und aufgrund welcher Grundlage?
Genau. Ich glaube, es ist mittlerweile so, uns gibt es jetzt so seit knapp 7 Jahren die Gedenkstätte Andreasstraße und irgendwie erwarten viele Menschen in Erfurt von uns, dass am 9.11. bei uns was passiert. Mhm. Das war so ein Gefühl, was wir die letzten Jahre entwickelt haben. Wir hatten da schon Begegnungen von Menschen aus Ost und West, Diskussionen. Wir hatten da auch schon dramatische Geschichten bei uns auf der Bühne, aber so ein Konzert mit Musik aus der DDR, die in der DDR nicht oft gespielt wurde, hatten wir noch nie. Und das kam eigentlich zustande durch Gespräche mit verschiedenen Musikern, vor allem Frieder Gauer, der in Erfurt eigentlich bekannt ist für eine ganz andere Art von Musik, der Barockmusik spielt, der alte Musik, rare Musik spielt, hatte diese Idee, weil er findet, dass die zeitgenössische Musik unterschätzt ist, die in der DDR natürlich auch komponiert wurde, aber eben selten gespielt und zum Teil auch boykottiert wurde. Und so kam das zustande. Er ist Flötist, er hat mit Musiker engagiert. Wir haben Samuel Klemke an der Gitarre dabei, Maria Maddalena Röder wird singen und Konstantin Erhard wird Klavier spielen und dann haben wir die bezaubernde Anne Martin als Moderatorin gewinnen können und so wird es, glaube ich, eine runde Sache. Das heißt, diese zum Teil wirklich komplizierten Stücke von Schostakowitsch, von Thilo Medek, von Zilensek, die werden wirklich zusammengehalten durch eine Moderation, die uns reisen lässt durch die Zeit, durch die Jahrzehnte von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre.
Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf den Begriff unangepasst eingehen. Was bedeutet denn unangepasst in diesem Kontext? Was genau war denn jetzt so unangepasst? War es dann tatsächlich die Musik oder war es vielleicht doch häufiger eher der Text?
Beides. Also nehmen wir Schostakowitsch, den haben die Leute, die den Namen kennen, haben den auf dem Schirm als einen relativ linientreuen Komponisten aus der Sowjetunion. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, der hatte wahnsinnige Probleme, der wurde wegen Formalismus angeprangert. Kritiker haben seine Oper Lady Macbeth verrissen. Er hat immer gehadert mit seinem Land, mit der Sowjetunion und so ging es, glaube ich, vielen Komponisten. Und selbst bei Leuten wie Hans Eisler, der Komponist bekanntlich der DDR-Nationalhymne ist, sieht man, wenn man genau hinschaut, was der für Schwierigkeiten mit dem real existierenden Sozialismus hatte. Wir haben auch ein Lied von Hans Eisler mit drin. Es ist nicht direkt von ihm selber, er hat es aber gespielt mit Ernst Busch, seinem Gesangspartner, er am Klavier, Ernst Busch am Gesang. 1960 in der Akademie der Künste in Ostberlin haben die das gespielt. Eigentlich so ein Spottlied aus der Weimarer Zeit auf die SPD, das Seifenlied. Aber damals schon 1960 haben die Leute das gehört und haben gedacht, mein Gott, der singt doch hier über unsere Zeit. Der verarscht doch hier im Grunde unsere SED, der verarscht unsere Staatspartei und haben sich innerlich und auch äußerlich schlappgelacht in diesem Konzert. Und es war, solche Sachen versuchen wir an dem Abend nochmal aufzudröseln und dem einen neuen Dreh zu geben. Und da gibt es Versionen, die wir am Freitag hören werden, im Kubus in der Andreasstraße, die so noch nie erklungen sind. Und das finde ich ziemlich spannend.
Aber gab es tatsächlich musikalisch sowas wie eine offizielle Linie? Weil natürlich ist mir klar, textlich kann man immer irgendwie so unterschwellig was reinbringen in den Subtext oder so ein paar Spitzen fallen lassen. Aber so rein musikalisch, gab es da wirklich so eine offizielle Linie, gegen die man hätte verstoßen können?
Die hat natürlich immer gewechselt. Es gab am Anfang ja die STAKUKO, die staatliche Kunstkommission, die hat darauf geachtet, dass keine Jazz-Elemente, keine Formalismen, wie das hieß, oder keine rhythmischen Phrasierungen in den Stücken drin sind, die man als imperialistisch-amerikanisch sich irgendwie vorstellen konnte. Das war ganz affig zum Teil, wenn ein Weihnachtslied parodiert wurde, dann ist die STAKUKO eingeschritten, weil angeblich die Gefühle der Menschen verletzt werden. Das gab verschiedene Vorwürfe von Proletkult bis vor allem Formalismus, das war der Standardvorwurf. Aber es war nicht so, dass es eine Einheitsart zu komponieren gegeben hätte. Es war nur klar, dass bestimmte abstrakte Kompositionsprinzipien wie Zwölftonmusik, dass die eben auf der anderen Seite der Mauer stattfinden und eben nicht hier bei uns im Osten sozusagen. Das war schon klar. Also Zwölftonmusik war Teil des amerikanischen Kulturimperialismus sozusagen. Oder also Hans Eisler konnte mit dieser Art von Musik später auch in der DDR nicht mehr unter die Leute. Das hat er ja auch mal eine Zeit lang versucht. Also da war wirklich eine Art von eine andere Art von Einfachheit gefragt plötzlich. Und es gab immer wieder Momente, wo Jazz und wo auch neue Musik irgendwie eine Zeit lang funktioniert haben, aber sie hatten nie eine Lobby, sie hatten nie große Auftrittsmöglichkeiten, Vertreter dieser Art von Musik. Und deswegen haben wir an dem Abend am Freitag eben das unangepasste Musik aus 40 Jahren DDR genannt, weil die so in keine Schublade gepasst haben, diese Musikstücke. Da sind auch welche dabei, die wahrscheinlich auch im Westen in keine Schublade gepasst hätten, nur da hätten sie zumindest den Weg auf eine Aufnahme, zum Beispiel eine Schallplatte gefunden.
Das mit den Weihnachtsliedern fand ich gerade ganz interessant, was du erzählt hast, weil in der Regel, also vielleicht stelle ich es mir auch komisch vor oder falsch vor, aber in der Regel sind Weihnachtslieder ja eher christlich geprägt und Religion hat ja in der DDR nicht so einen großen Stand gehabt, so einen guten Stand gehabt, hätte nicht gedacht, dass da Leute eingeschritten hätten.
Das stimmt, aber muss dir so vorstellen, nach 1945 in der Anfangszeit wurde das Wort Sozialismus oder gar Kommunismus von offizieller Seite ja wirklich vermieden. Es wurde immer von einem gesellschaftlichen Umbau gesprochen, es ging um Humanismus, um Antifaschismus und man wollte dann auch eben die Gefühle der Bevölkerung nicht verletzen. Ernst Busch zum Beispiel, der Gründer der DDR-Schallplattenproduktion, hat dann eben ein Weihnachtslied parodiert und sich lustig gemacht über bestimmte spießbürgerliche Angewohnheiten und das galt dann als ein proletkultisches Verhunzen und sowas wurde eben dann auch zensiert. Und diese Art von Zensurpraxis hat sich ja durchgezogen. Wir haben in Erfurt in den 80er Jahren, gab es hier an der Oper einen Liederabend mit deutsch-russischen Liedern, wo ein Schauspieler aus Erfurt immer mal wieder das Lied Die Gedanken sind frei so reingemogelt hat. Es war wie so eine Erkennungsmelodie und deswegen heißt dann unser Abend am Freitag auch Die Gedanken sind frei. Das ist, glaube ich, der Evergreen des Nonkonformismus. Ja? Also Die Gedanken sind frei, ein ganz uraltes aus dem 18. Jahrhundert vom Text her und von der Musik aus dem 19. Jahrhundert Volkslied, was dann auch in einer ganz ungewohnten Version erklingen wird.
Was konnte es denn für die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler bedeuten, in der DDR so unangepasste Musik zu machen? Also unter welchen Bedingungen musste man da arbeiten und was für Folgen konnte das eventuell auch haben, wenn das mal in die falschen Hände geriet?
Na, das war halt dann der künstlerische Burnout, ne? Das war dann, wenn jemand seine Sachen nicht machen konnte. Es gab immer mal die Möglichkeit, du hast ja vorhin selber die Platte in die Hand genommen von Stefan Kraftcheck aus den 80ern und wir haben nochmal zusammen nachgeguckt, wo ist die gleich wieder erschienen? Das ist ja immer so das Kleingedruckte, ne? Ist die im Osten oder im Westen erschienen? Und es ist dann halt ganz typisch, dass auch Biermanns Sachen zum Beispiel in den 70ern oder Kraftchecks in den 80ern, die sind dann halt im Westen verlegt worden und nicht im Osten. Und wenn einer erstmal diesen Schritt gemacht hat, dann war er natürlich auf der Liste der Geächteten. Und wir alle wissen, was mit Biermann passiert ist. Der ist 76 nach einem Konzert in Köln ausgebürgert worden. Das war dann die rote Karte, die dunkelrote. Und es gab aber auch die kleineren, nicht ganz so dunkelroten Signale, wenn jemand einfach kaltgestellt wurde. Bettina Wegner ist auch so ein Fall, die nach ihrer Haft 68, weil sie sich für den Prager Frühling engagiert hatte, dann natürlich auch vorsichtig war, aber dann einfach nicht mehr auftreten durfte. Also nicht mehr auftreten zu dürfen oder nicht mehr komponieren zu können oder seine Kompositionen nicht mehr gespielt zu wissen, das ist, glaube ich, für einen Künstler auch wie ein kleiner Tod.
Mhm. Ich muss das nochmal ganz kurz erklären, weil natürlich die Leute vorher nicht dabei waren. Du hast hier verschiedene Vinyls mitgebracht und aber auch CDs und eine davon ist halt von Stefan Kraftschick. Widerstehen heißt die Platte und die ist 1987 in Hannover erschienen. Also er musste damit quasi nach Deutschland gehen oder musste die Musik dahin schicken.
Nach Westdeutschland, ja.
Ist er da tatsächlich hingegangen oder hat er versucht oder ist das irgendwie über die Grenze geschmuggelt worden?
Das weiß ich gar nicht. Das müssten wir jetzt Stefan Kraftschick fragen. Der kommt zu uns auch im Dezember, kann ich bei der Gelegenheit sagen. Der ist am 14. Dezember, spielt er abends um 18 Uhr bei uns in der Gedenkstätte Andreasstraße mit neuen Liedern. Ohne Ruhe rollt das Meer, heißt der Abend. Das sind auch Erfurter Texte von Gerhard Bause, der in der Andreasstraße auch inhaftiert war. Und Stefan Kraftschick hat die vertont. Da könnten wir ihn das fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das in den 80ern lief. Ich weiß, dass er kurzzeitig inhaftiert war, dass er als Bürgerrechtler in den 80er Jahren im Osten wie im Westen gehört wurde. Ich erinnere mich noch, dass wir, ich bin ja ursprünglich aus dem Westen, dass wir das im Westen viel gehört haben, dieses Lied Widerstehen und als ihn als so eine Stimme im Osten wahrgenommen haben, der für die Opposition singt. Und ja, das ist ja so ein bisschen bis heute geblieben. Er sagt immer, er ist ein singender Zeitzeuge. Ich weiß gar nicht, ob er noch wahrgenommen wird als jemand, der zu gegenwärtigen Fragen was zu sagen hat. Das kann ich schwer beurteilen, aber damals war er eine gewichtige Stimme.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, dass wenn wir über DDR-Musik reden, wir aber nicht nur über Musik reden, die auch tatsächlich aus der DDR kommt, sondern auch Musik, die quasi von außen kam und einen Einfluss auf die DDR gehabt hat. Und deswegen hast du auch eine Platte von Neil Young mitgebracht. Da würde ich dich jetzt nochmal bitten, irgendwie nochmal genauer zu erklären, wie das zusammenfindet.
Ja, gerne. Also Neil Young hat, da habe ich mit vielen Leuten in Erfurt drüber gesprochen, vor allem ehemalige Studierende der Pädagogischen Hochschule, die in den 70er Jahren da so eine kleine Revolte angezettelt haben oder eigentlich eine ziemlich große Revolte, muss man sagen. Es gab damals Anfang der 70er einen Film aus den USA, der erstaunlicherweise in der DDR auch in den Kinos lief, Blutige Erdbeeren. Und in diesem Film kommt Musik von Neil Young oder von Crosby, Stills, Nash and Young, dieser Band, vor, unter anderem Helpless und andere Stücke. Und da wird die Revolte gezeigt, die Studierende an einer amerikanischen Universität anzetteln. Und das hat die SED sich so überlegt gehabt, ach Mensch, dann zeigen wir doch mal, wie der Klassenfeind hier von engagierten Studenten im eigenen Land angegangen wird. Hatten aber die Rechnung ohne die Studierenden in der DDR gemacht, die das natürlich umgemünzt haben auf ihre eigene Situation. Und einige haben hier im Jahr 76 das dann wörtlich genommen, haben freie und offene Diskussionen gefordert an der Pädagogischen Hochschule Erfurt-Mühlhausen, Dr. Theodor Neubauer, wie die damals hieß, auf dem Gelände, wo heute die Erfurter Uni ist. Und haben Margot Honecker, der Volksbildungsministerin, einen entsprechenden Brief geschrieben, haben über 80 Studierende haben den unterschrieben. Und das ging total nach hinten los. Wilfried Linke wurde als sogenannter Rädelsführer zwangsexmatrikuliert und mit ihm weitere Studierende. Und über dieses Thema haben wir in der Andreasstraße jetzt ein Buch gemacht, das heißt Rädelsführer, studentischer Protest in der DDR 1976. Ja, und Neil Young, wenn man ihn so hört mit seiner sanften Stimme, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass der die Leute inspiriert hat, widerständig zu werden, sich aufzulehnen. Aber so war es. Also Gabi Stötzer hat mir viel darüber erzählt, dass der eine große Rolle damals gespielt hat.
Bevor wir vielleicht gleich mal bei Neil Young reinhören, nochmal kurz auf das Buch. Du hast es jetzt so lapidar dahingesagt, wir haben da so ein Buch gemacht und das ist jetzt, was ist das denn nochmal genau für ein Buch und das gibt es dann nur bei euch und was ist da also, was wird da genau erzählt?
Das Buch gibt es dann wird im Lukas Verlag erscheinen. Wir werden das bei uns in der Andreasstraße im Dezember am 11.12. bei der Buchpremiere mit den Beteiligten vorstellen. Und ich glaube, dass da auch allerhand ehemalige Studierende der Pädagogischen Hochschule Erfurt-Mühlhausen kommen werden. Die machen dann sozusagen ihr erstes Seminargruppentreffen. Das war eine Seminargruppe, die damals widerständig geworden ist, die sich aufgelehnt hat gegen den wirklich ziemlich eintönigen Marxismus, Leninismus-Unterricht, den da jeder durchlaufen musste. Und das ist sozusagen eine Aufarbeitung, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Gabi Stötzer und ich haben dieses Buch rausgebracht und es wird dann im Buchhandel ab Dezember zu kaufen sein.
Okay, also wir hören jetzt Neil Young. Ich hoffe, es funktioniert auch, weil ich bin mit Vinyl nicht aufgewachsen, aber ich muss es jetzt trotzdem irgendwie bedienen. Und zwar hören wir welchen Titel?
Don't Cry No Tears.
Genau, das wollen wir doch mal probieren, ob das wohl funktioniert.
Radio frei.
Wir hörten Neil Young mit dem Titel Don't Cry No Tears vom Album Zuma.
Genau.
Na, genau. Jetzt muss ich es wieder ausstellen. Ich bin immer noch total nervös, weil ich einen Plattenspieler angestellt habe.
Wow.
Hat doch geklappt. Wahnsinn. Genau. Und das war sozusagen Musik, die natürlich nicht selbst aus der DDR stammt, aber darum soll es jetzt eigentlich gehen. Wir reden über eine Veranstaltung, die am 9. November ab 18 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße stattfinden soll. Die trägt den Titel "Die Gedanken sind frei, unangepasste Musik aus 40 Jahren DDR" und darüber sprechen wir immer noch. Und ich finde, ich habe mir so ein bisschen den Veranstaltungsankündigungstext durchgelesen und habe jetzt auch gesehen, was du hier alles mitgebracht hast an Vinyl und an Zetteln, die du da vor dir zu liegen hast. Und ich finde, es klingt alles nach einem unheimlichen Aufwand. Also 40 Jahre Untergrundmusikgeschichte eines Landes wollen ja erstmal recherchiert und durchgehört sein, wobei ich mir auch noch vorstellen kann, dass die Quellensituation auch nicht so unbedingt die rosigste ist, weil ne, Untergrundmusik ist halt anders als Mainstream-Musik. Wer hat sich eigentlich diesen Stiefel angezogen?
Ja, also da hat er ganz viel, hat Frieder Gauer vorgearbeitet, der hat konzeptionell ganz viel dran geschraubt und gedreht und ich glaube, das ist für ihn auch ein ganz wichtiges Stück autobiografische Arbeit, weil er ja zu denen gehörte, der in verschiedenen Orchestern gespielt hat, zu DDR-Zeiten auch Kammermusik gemacht hat und der dann plötzlich im Jahr 89 vor der Situation stand, wie verhalte ich mich zu diesen neuen Bewegungen, was da passiert, in Osteuropa bricht was auf, hier in der DDR fängt es an zu rumoren und er hat sich dann getraut, tatsächlich 89 sich hinzustellen, vor einem Konzert mit seinem Orchester und hat um Ruhe gebeten und hat einen Text verlesen und hat wirklich dazu aufgerufen, sich diesen neuen oppositionellen Gedanken anzuvertrauen und im Grunde genommen den Umbruch, den demokratischen jetzt zu wagen. Und das, da gibt es eine Tonaufnahme, er hat das dann war schweißgebadet, hat er mir erzählt, hinter so einer Säule in diesem Raum, wo er das vorgetragen hat, einen Kassettenrekorder, glaube ich, deponiert und hat sich selbst aufgenommen, hat uns diese Tonaufnahme zur Verfügung gestellt. Wir werden die am Freitagabend auch in Ausschnitten, wenn nicht die ganze Rede hören, aber in Ausschnitten hören. Das ist, glaube ich, echt ein bewegender Moment. Und und Frieder Gauer als Flötist ist sowieso toll. Er spielt ganz, ganz fantastisch, aber er hat eben diese Facette von sich, glaube ich, noch nicht so oft zeigen können, dass er eben auch für die zeitgenössische Musik brennt. Und wir als Gedenkstätte Andreasstraße sind auch alle große Musikfans und haben noch unsere Facette hinzugebracht, weil wir natürlich eher von der Popmusik kommen und haben dann zum Beispiel auch auf Anregung von Martin Rödiger hier vom Musikcollege Erfurt den Apen eingeladen als Elektroniker. Wir haben auch ein Stück, das ist aber noch ganz streng geheim, was die Moderatorin Anne Martin und ich zusammen performen werden, mit eingebracht. Und wir haben schon.
Da ist es raus.
Jetzt habe ich es gesagt. Ärgerlich. Na, aber es ist wirklich ein Abend, der uns am Herzen liegt. Und wir haben auch immer ein bisschen diesen Thüringen-Bezug mit drin. Wenn wir an Thilo Medek denken, der ist in Jena geboren 1940, der ist 77, wir haben vorhin schon davon gesprochen, zur Zeit der Biermann-Ausbürgerung auch aus dem Land gejagt worden, ist 12 Jahre lang im Rundfunk in der DDR boykottiert worden. Der ist quasi liquidiert, gelöscht worden aus der Musikgeschichte in der DDR und der wird auch erklingen mit einem starken Stück. Wir haben da so ein bisschen, ich sag mal, plastische Adjektive drüber gestellt, über die einzelnen Musikstücke, sowas wie ignoriert, ausquartiert, interveniert, boykottiert und das strukturiert auch den Abend. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen wirr, wie ich das alles hier erzähle, aber es hat schon einen roten Faden, es ist schon durchdacht, es hat auch eine Chronologie und wir werden, glaube ich, bei einigen vielleicht auch ein paar Anregungen setzen können, sich vielleicht mit diesen vergessenen Musikstücken mal zu befassen. Auch jenseits der Ostrock-Legenden gibt es auch Spannendes zu entdecken.
Das heißt aber auch, dass der Herr Gauer also auch schon eine gewisse Vorbildung hatte. Also er hat selber Sachen erlebt. Die Geschichte, die du da gerade erzählt hast, die war ja auch nicht ganz ohne und musste sich nicht komplett neu in das Thema einarbeiten und hatte wahrscheinlich schon so ein bisschen auch Ahnung davon und schon gesammelt.
Absolut, da hat sich ganz viel auch angestaut und ich glaube, Frieder Gauer würde am liebsten selber auf die Bühne rennen und all diese Geschichten, die er zu den einzelnen Musikstücken kennt, selbst erzählen. Wir haben ihn so ein bisschen auch ausgebremst und haben gesagt, lass es doch die Moderatorin machen, konzentrier du dich doch mal auf die Musik, das ist doch auch dein Metier. Er wird trotzdem was natürlich auch sagen, ist da eine Fundgrube an Geschichten, aber ich glaube, wichtig ist es, auch die Musik zu hören, sich darauf einzulassen. Das ist auch eine sperrige Musik zum Teil. Und es ist eine, man könnte auch sagen, ja, die ist halt zu Recht auch nicht viel gespielt worden, weil die so anstrengend ist. Ist es gar nicht. Es sind wunderschöne Stücke und es sind sehr kurzweilige Stücke. Frieder Gauer hat Sachen rausgesucht, die man wirklich auch gut ich sag mal, konsumieren kann, die auch für verschiedene Zielgruppen funktionieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung des Abends, ja, dass das für alle Generationen funktionieren soll. Und natürlich gibt es Leute, die sich dann bei elektronischer Musik den Finger ins Ohr stecken und sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu heftig. Ja, das habe ich auch beobachtet bei der Generalprobe, bei den Klassikmusikern. Die haben Angst um ihr Trommelfell, wie auch immer. So war es gar nicht so laut gewesen. Es ist einfach auch eine kulturelle Brücke, die wir an dem Abend versuchen zu bauen, zwischen den Generationen, zwischen den Stilen, denn diese Einteilung zwischen U-Musik und E-Musik ist ja eigentlich auch albern und das versuchen wir auch an dem Abend ein bisschen zu zeigen.
Jetzt aber trotzdem nochmal die Frage, warum werden die Lieder nicht dann aber von Band oder von Platte abgespielt, also so wie sie tatsächlich waren, warum wurde das nochmal umgearbeitet und dann quasi nochmal damit ja auch ein bisschen entfremdet von dem, was es eigentlich war?
Naja, ich glaube, du weißt es selber, wenn dir jemand das Stichwort DDR hinwirft, du hast deine eigenen Assoziationen. Ne? Mhm. Und jeder lässt in seinem Kopf diesen untergegangenen Staat neu entstehen. Das ist alles immer auch mit Fiktion verbunden, mit eigenen Erinnerungen, mit eigenen Versatzstücken und Soundfragmenten. Und so gehen wir an dem Abend auch an die DDR ran. Wir lassen aus vorhandenen Erinnerungen was Neues entstehen. Wir können nicht Schostakowitsch mit dem Orchester aufführen an dem Abend. Ne? Wir könnten die Platte auflegen, klar. Aber wir machen es in kleiner Besetzung. Und so entsteht, glaube ich, eine kleine alternative Musikgeschichte der DDR. So hätte die DDR vielleicht auch klingen können. So klang sie vielleicht auch manchmal. Aber nicht so, dass es viele mitbekommen haben. Und wenn nicht, dann entsteht halt wirklich was komplett Neues an dem Abend. Es wäre, glaube ich, furchtbar museal, wenn wir jetzt einfach es genau so in der Interpretation hören würden, wie es vielleicht mal in den 50ern, 60ern oder 70ern gespielt wurde. Wir wollen an dem Abend natürlich auch den Anspruch haben, ein bisschen was Neues zu kreieren. Aber dafür dienen ja auch diese kenntnisreichen Zwischenmoderationen von Anne Martin, um dann an die jeweiligen Zwänge, die jeweiligen kulturpolitischen Vorgaben und Moden und Einschränkungen zu erinnern.
Und jetzt hatten wir am Anfang schon das Stück von dem Klangkünstler Arpen gehört, der jetzt vielleicht auch, also ich weiß, kenne ihn nicht, weiß nicht, wie alt er ist.
Also deine Generation,
würde ich sagen. Also ist er noch in der DDR geboren, aber hat es
genau,
wahrscheinlich
genau,
richtig
genau.
Gut mitbekommen. Wie ist denn der da mit reingekommen und was ist denn sein Anknüpfungspunkt da irgendwie in dieser Veranstaltung überhaupt stattzufinden?
Naja, zuerst haben wir gesagt, du, pass auf, wir machen eine Chronologie, DDR, Musikgeschichte, unangepasste Musik und wir wollen aber nicht jetzt, wenn wir in den 70er Jahren angekommen sind, wollen wir jetzt keine Biermann-Platte auflegen, sondern kannst du nicht mal deine DDR musikalisch wieder auferstehen lassen mit den Versatzstücken, die dir in Erinnerung sind. Du warst irgendwie ein Teenager zu der Zeit, als der Staat untergegangen ist. Und er hat sich daran gemacht und hat aber jetzt relativ wenig Kompromisse gemacht. Er ist da ziemlich knallhart und hat seinen Stil hier, also soweit ich das beurteilen kann, ist sein Stil hier sehr deutlich hörbar, hat aber von Anfang an gesagt, ich brauche was Authentisches aus der Zeit und hat dann den Kontakt gesucht zu uns, zur Gedenkstätte Andreasstraße und uns gebeten um Originalaufnahmen von Stasi-Verhören. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Da gibt es ja diesen Datenschutz und so weiter und so fort. Dann hat aber hier haben die Kollegen hier vom BSTU, von der Stasi-Unterlagenbehörde, freundlicherweise gesagt, naja, wenn wir das alles anonymisieren, dann können wir vielleicht an dem Abend schon ins Geschäft kommen. Und so kann Arpen jetzt tatsächlich am Freitag live zu den vorgefertigten Sounds, die er mitbringt, was einspielen, was aus so einer Stasi-Verhörsituation stammt. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Das heißt, er hat kein Musikstück gemacht, was dann abgespielt wird, sondern er performt dann
auch. Er performt live. Ich habe gesagt, hast du irgendwelche Visuals, hast du irgendwas für die Leinwand? Mhm. Nee, wir machen einfach dunkel. Also ich bin echt gespannt.
Okay. Jetzt, wir hatten es ja schon irgendwie, es wurde alles nochmal umgeschrieben, wir hören nicht die Lieder, wie sie sind, sondern es gibt eine Kapelle oder eine kleine Band, die da ist, bestehend aus Klavier, Flöte und Gitarre und E-Gitarre gibt es dann wohl auch noch, sehe ich, und dann halt Gesang. Wer hat sich das denn nochmal auf den Tisch gezogen und das alles nochmal umzuarbeiten und es muss doch auch geprobt worden sein und es ist, also ich weiß nicht, mir platzt der Kopf, wenn ich an diese Veranstaltung bin.
Das ist ein Riesenaufwand. Du vorbeikommen. Na, es ist ein Riesenaufwand.
Ich bin nicht da,
leider. Aber, schade. Es ist, glaube ich, stellst du dir wie so eine kammermusikalische Besetzung vor, die noch ergänzt wurde um popmusikalische Elemente. Also es ist das, was die Leute, die von Frieda Gauer kommen, das ist ein klassischer Gitarrist, das ist der Samuel Klemke, das ist eine ganz tolle Sängerin, Maria Maddalena Röder, die auch das natürlich das Titelstück, Die Gedanken sind frei, singen wird, a cappella. Wir haben einen ganz tollen Pianisten, Konstantin Erhard, der kann alles spielen. Der kam aus Russland irgendwie in den 70er nach Weimar, hat erstmal gleich in drei Kapellen gleichzeitig Tanzmusik gemacht, hat dann klassische Musik gemacht. Ich habe ihn gefragt, wo sein Herz eigentlich für schlägt. Dann meinte er, er kann alles. Also das sind einfach Allround-Musiker, die können das, sind Profis. Und da haben wir jetzt aber gesagt, okay, wir wollen das noch ergänzen und haben diese Facette reingebracht, für die jetzt Arpen steht, für die vielleicht auch Anne Martin steht, auch für Entertainment. Und denn wir wollen, dass es unterhaltsam ist. Es soll jetzt nicht so ein akademischer Abend sein, das wäre ja ganz schlimm. Aber auch Frieda Gauer selber, der das Konzept maßgeblich mit entwickelt hat, weiß, wie man ein Publikum kriegt. Also ich glaube, da braucht sich keiner Sorgen machen. Ich glaube, es wird ein unterhaltsamer Abend und wir machen hinterher noch, wie Anne immer sagt, ein Stehrümmchen. Da kann man dann auch nochmal schön einen Schluck trinken und das alles nochmal diskutieren.
Ja, und der nächste Moment, wo mir der Kopf platzt, ist, dass das auch noch kostenlos ist. Also bei dem Aufwand.
Ja, du brauchst jetzt keine Karten, keine Freikarten verlosen, weil es ist für alle kostenlos.
Aber trotzdem, der Aufwand muss doch bezahlt werden.
Du willst es wissen, wir haben dafür Geld beantragt im letzten Jahr. Wir haben das tatsächlich mal ein bisschen geplant, John. Mhm. Ja? Und da gibt es in Berlin eine ganz tolle Bundesstiftung für Aufarbeitung, heißt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und die unterstützen uns seit vielen Jahren bei so Einzelprojekten. Und das kostet dann auch ein bisschen was. Die Musiker, die müssen davon leben. Die werden bezahlt. Wir machen das ganz seriös. Und deswegen ist das auch planbar. 9. November, den haben wir ja immer vor der Brust. Und ich glaube, die Menschen in Erfurt erwarten das mittlerweile auch. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir da was machen. Und das tun wir.
Hm. Ich bin mit der Kopfplatzerei noch nicht vorbei. Es gibt nämlich noch einen Aspekt, der mich wahnsinnig macht, nämlich, dass ich das Gefühl habe, es wird nur einmal aufgeführt, ne?
Ja, das ist allerdings tragisch, da hast du recht. Das finde ich auch immer schlimm, wenn der Aufwand so groß ist und alle haben so viel Spaß dabei. Die Generalprobe war sehr vielversprechend. Wir führen es nur einmal auf, aber vielleicht kommt ja am Freitag jemand, der sagt, wisst ihr was, ich kaufe das ganze Konzept einfach ab und wir bringen das nochmal ins Olympiastadion nach Berlin.
Ich würde euch wirklich empfehlen, damit auf Tour zu gehen, weil ich glaube, es ist auch über Erfurt hinaus für Leute interessant. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, natürlich muss man es irgendwie finanzieren und so, aber ich, also keine Ahnung, bei dem Konzept, bei dem Aufwand, das nur einmal aufzuführen,
ja, das stimmt, das sagst du. Aber wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr haben wir ja 30 Jahre friedliche Revolution, dieses große Jubiläum. Vielleicht können wir es dann nochmal bringen. Wir machen jetzt mal den Versuch. Ja, kommt alle. Wir freuen uns total, wenn wir das Haus voll haben am Freitag. Und sich einzulassen auf so eine Zeitreise musikalischer Art. Wir haben hinten auf den Flyer draufgeschrieben, das Leben ist kein Single-Club, eine Zeitreise in Klängen und Geschichten. Das ist so ein bisschen auch so dieser Spagat, den wir versuchen, zwischen Anspruch und Entertainment. Ich glaube, es wird ein guter Abend.
Aber wird es denn wenigstens aufgezeichnet?
Martin Rödiger, der wird tatsächlich mikrofonieren und eine Aufzeichnung machen. Und ich glaube jetzt nicht, dass der MDR es in voller Länge ausstrahlen wird, aber die Möglichkeit wäre dann gegeben. Wir haben eine Aufnahme und auch von diesem disparaten Abend, wir haben das diskutiert, wir haben einen wahnsinnig lauten Beamer, also der Beamer selber ist nicht laut, aber die Lüftung, und da hat der Gitarrist, hat dann völlig zu Recht gesagt, Kinder, macht mal diesen Beamer aus, so kann ja kein Mensch hier in Ruhe Gitarre spielen. Ja. Und dann haben wir jetzt den Beamer ausgemacht und verzichten also auch auf alle Spirenzien. Wir werden ein paar Texte, die Frieda Gauer wichtig sind, der wollte immer, dass wir hier ganz viele Gedichte an dem Abend noch unterbringen, das ist aber von der Zeit her gar nicht möglich gewesen, dann haben wir gesagt, dann lass uns die an die Wand projizieren, aber weil der Beamer so laut ist, werden wir die jetzt wahrscheinlich an die Wand kleben mit Papier einfach, ja, und mit Schrift auf Papier und auf die kurz eingehen. Diese literarische Komponente von dem Abend, die dem Frieda Gauer immer so wichtig war, die können wir nicht so stark machen, weil die Musik soll im Vordergrund stehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mit meinen vorbereiteten Fragen soweit durch. Ich würde vorschlagen, wir hören gleich noch ein Stück von Thilo Medek, dass wir auch mal jemanden gehört haben, der tatsächlich DDR-Bürger war, und würde aber trotzdem abschließend noch fragen, ob es irgendwas gibt, was ich nicht gefragt habe, was du aber eigentlich unbedingt noch loswerden möchtest.
John, ich bin dir total dankbar, dass ich hier sein durfte, und keine Fragen.
Okay. Naja, denn wenn das so ist, dann hören wir jetzt noch Thilo Medek, und zwar mit dem Titel Ausquartiert, zu finden wahrscheinlich auf der Platte Bitterfelder Kaminstück, aus Kaminstück
ist Genau, so heißt das Stück, genau, Ausquartiert, so heißt bei uns die Rubrik, in der er klingen wird, und wie gesagt, er war 12 Jahre lang boykottiert worden in der DDR, kommt ursprünglich aus Jena und wird bei uns am Freitagabend zu hören sein.
Ah, da würde ich jetzt aber doch nochmal nachhaken wollen. Ihr habt das in Rubriken unterteilt.
Genau, das waren diese Wörter, die ich vorhin so aufgezählt habe, an die Wand schmeißen werden. Also ausquartiert, liquidiert, ignoriert, interveniert. Bettina Wegner hat ja, ihr berühmtestes Lied ist ja Kinder oder sind so kleine Hände. Das wird Maria Magdalena Röder auch singen. Das ist zum Beispiel die Rubrik interveniert. Dann gibt es auch die Rubrik diffamiert, Schostakowitsch, instrumentalisiert, blockiert. Das hat uns gut gefallen, diese Struktur des Abends und jetzt, was du gerade vorgetragen hast, Thilo Medik, das ist, glaube ich, unter der Rubrik liquidiert, so haben wir das genannt.
Weil er hier ausquartiert.
Ausquartiert, okay. Jedenfalls, ausquartiert passt auch, weil er im Jahr 77 die DDR im Zusammenhang mit dem Biermann-Rauswurf verlassen hat.
Ja.